Psalm 25, Vers 14. Das Geheimnis des Herrn ist für die, welche ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie erkennen. Jesus, wir danken dir für den Bund, den du mit uns geschlossen hast. Wir danken dir, Herr, für die Herrlichkeit deines Bundes. Und du sagst, dieses Geheimnis ist für die, die dich fürchten. Seinem Bund lässt du sie erkennen. Herr, so gib uns Gnade, dass wir in die richtige Herzenshaltung kommen vor dir, in der richtigen Position vor dir stehen, als die Geretteten, als die Geschöpfe vor dem Schöpfer, als die Geretteten vor dem Retter, als die Bündnispartner vor dem Mittler des Bundes, so dass wir dein Wort in rechter Weise empfangen, verstehen und offenbart bekommen durch den Dienst des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Wir befinden uns in einer Predigtreihe und da ich ein paar neue Gesichter sehe, mache ich eine kurze Zusammenfassung. Ich versuche mich kurz zu halten, aber 5 Predigten kurz zusammenzufassen ist natürlich eine Herausforderung. Wir haben uns über den Bund unterhalten, den Bund ganz als Allgemeines. Was ist ein Bund? Worum geht es in einem Bund? Wir hatten die 7 Anzeichen oder 7 Dinge, die passieren bei einem Bündnisschluss, hatten wir uns mit auseinandergesetzt. Dann haben wir uns darüber unterhalten, was die Grundlage des Gottesbundes ist, dass Gott uns Erbarmen und Liebe zeigt. Und bevor wir irgendeine Verpflichtung ihm gegenüber eingehen, er uns zieht aus tiefer Liebe und aus Gnade. Dann haben wir über den Ehebund gesprochen. Und die letzten 2 Predigten gingen um die Verheißungen des Bundes mit Gott. Wir hatten da diese Schriftstelle aus Hebräer 8, die werden wir dann auch gleich nochmal anschauen, wo es darum geht, dass ein Bund so gut ist wie seine Verheißungen. Schlechte Verheißungen bedeuten schlechter Bund und gute Verheißungen bedeuten guter Bund und bessere Verheißungen bedeuten besserer Bund. Halleluja. So, und die allererste und größte Verheißung ist, dass Gott seinem Bündnispartner verspricht, dass er Gemeinschaft mit ihnen hat. 1. Mose 15, Vers 1, da sagt Gott zu Abraham, ich bin selbst dein sehr großer Lohn. Elberfelder übersetzt nicht korrekt mit, ich will dich reich belohnen. Eigentlich steht da, ich bin dein überaus großer Lohn. Ich selber will dein Lohn sein. Alle anderen Verheißungen aus dem Gottesbund stehen im Lichte dieser einen großen Verheißung. Und alle anderen Verheißungen sind auch nur dazu da, dass die erste Verheißung erfüllt wird. Gemeinschaft mit ihm. Und Gott geht sogar so weit, dass er seine anderen Verheißungen nicht einlöst, damit wir zurückkommen zu der ersten großen Verheißung, die Gemeinschaft mit Gott. So, ich ermutige euch, wenn ihr jetzt nichts verstanden habt, euch die Predigten einfach nochmal anzuhören, wo ich das ganz langsam und in Detail versuche zu erläutern, so dass wir das richtig verstehen, dass wir Bündnispartner Gottes sind. Und dann letzte Woche ging es um die anderen Verheißungen, dass Gott uns beschützt, dass Gott uns bewahrt, dass Gott uns durch die Krisen trägt, dass Gott uns Gesundheit schenkt und so weiter und so weiter. Und es gibt noch viele, viele mehr Verheißungen, die wir alle aus der Schrift anschauen können. Und heute möchte ich habe mich ein bisschen schwer getan, wie ich diese Predigt nenne. Ich habe auch gar keine Notizen oder sowas. Weil früher habe ich das immer genannt, das Zentrum des neuen Bundes. Das wäre eine mögliche Überschrift. Ich weiß im Moment nicht so, ob das wirklich so korrekt ist, weil ich glaube, das Zentrum des neuen Bundes ist, dass wir Kinder Gottes werden. So, darüber werde ich heute nicht sprechen, aber ich möchte über etwas anderes sehr Zentrales sprechen. Und das ist eine Offenbarung, die mein Leben sehr verändert hat. Und wofür ich bis heute Gott so dankbar bin, dass das schon am Anfang meines Glaubenslebens, also da war ich 2-3 Jahre Christ oder so, das in mein Herz hineingebrannt hat, diese Wahrheit. Es gibt so, jeder von uns hat so verschiedene Themen, die jetzt nicht unbedingt Lieblingsthemen sind, aber wo wir wissen, das hat der Herr mir so besonders offenbart, das ist so ein Schatz in mir geworden. Nicht, dass das andere nicht wahr ist, aber das ist irgendwie, hat eine besondere, einen besonderen Schatz in unserem Herzen. Und ich habe, denke ich mal, 2 dieser Offenbarungen. Das erste ist die Offenbarung vom Kreuz und das zweite ist die Offenbarung, über die ich heute sprechen möchte. Und da lassen wir uns mal, können wir mal Hebräer Kapitel 8 aufschlagen. Ich war in meinen jungen Christenjahren, gut, es kommt auf die Perspektive an, für manche bin ich jetzt noch in meinen jungen Christenjahren, was es auch okay ist. Ich war gebeutelt von Sünde. Ich war in einem Kreislauf gefangen von, ich weiß, was der Wille Gottes ist, ich will heilig leben, hinzu, ich bin gefallen in Sünde, war verdammt, habe Vergebung von Gott erfahren, ich weiß, was der Wille Gottes ist, ich bin gefallen in Sünde, ich war verdammt, habe Vergebung erfahren, ich weiß, was der Wille Gottes ist und immer so weiter und immer so weiter. Ich denke, jeder, der ernsthaft nach Gott fragt und der so leben will, wie es Jesus gefällt, kennt diesen Kreislauf. Kennt die Verzweiflung, die einhergeht mit der eigenen Kraft, mit dem eigenen Willen zur Heiligkeit, mit der eigenen Fähigkeit, ohne Sünde zu leben, mit dem eigenen Wunsch, Sünde zu überwinden und dieses Resignieren. Man könnte auch sagen, eine Krise im Leben, eine geistliche Krise. Und wenn du deine Bibel mal im Hinblick auf das Wort Krise liest, wirst du sehen, dass für die meisten Menschen, die eine Krise erlebt haben in der Schrift, dass die Krise ein Tor zu einem Durchbruch ist, einem Tor zu einer neuen Offenbarung von Gott. Das ist eigentlich der einzige Grund, weshalb wir Krisen haben, dass wir Jesus auf eine andere Art und Weise erkennen und ihm auf eine andere Art und Weise vertrauen können. So, wenn du das nächste Mal eine Krise hast, erinnere dich doch dran, was ich gesagt habe. Dass das nur ein Vorbote dessen ist, von etwas Herrlichem, von etwas Großem. Die Krise tut verschiedene Sachen. Sie erschüttert unser Vertrauen auf uns selbst und sie offenbart uns auch uns selbst. In der Krise erkennen wir, wie wir wirklich sind. Durch die Krise, wie Arthur Katz mal gesagt hat, die Krise offenbart und die ultimative Krise offenbart ultimativ. Also je heftiger, je krasser die Krise ist, in der du steckst, desto größer ist deine Offenbarung über dich selbst und die Offenbarung von Gott. Die beiden kann man nicht trennen. Die Offenbarung vom Mensch und die Offenbarung Gottes geht immer zusammen. Du kannst nicht Gott erkennen, ohne auch dich selbst zu erkennen. Und du kannst nicht dich selbst erkennen, ohne auch Gott zu erkennen. Boah, jetzt habe ich euch ganz schöne Klumpen hier hingeworfen. Halleluja. Jesus, wir bitten dich, dass du Gnade gibst, wenn ich ohne Konzept und ohne irgendwas hier predige, dass du eine Struktur gibst nach deinem Geist. Halleluja. So, ich war in dieser Krise, war verzweifelt mit mir selbst und dann habe ich eine Predigt gehört von Hartwig Henkel, die habe ich auch mehrere Male danach noch gehört und diese Predigt hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Ich lese mal aus Hebräer 8, Vers 6. Nun aber hat er einen umso erhabeneren Dienst erlangt, als er auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund von besseren Verheißungen festgesetzt wurde. Denn wenn jener erste Bund tadellos gewesen wäre, so wäre nicht Raum für einen zweiten gesucht worden. Denn er tadelt doch, indem er zu ihnen spricht, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand nahm, und sie aus dem Land Ägypten zu führen. Denn sie sind nicht in meinem Bund geblieben, und ich ließ sie gehen, spricht der Herr. Das Zitat aus Jeremia geht noch weiter, aber wir stoppen hier erstmal. Der erste Bund, oder auch der alte Bund, der Bund mit dem Volk Israel am Berg Sinai, hat enorme Verheißungen, wie jeder Bund mit Gott, und einen enormen Segen. Wenn wir jetzt ja eine Umfrage machen würden und sagen, ja, was ist denn nun an dem neuen Bund das Neue, würden wir wahrscheinlich ganz viele verschiedene Antworten bekommen. Einer würde vielleicht sagen, ja, Gott liebt uns. Gott ist nicht mehr zornig, sondern Gott liebt uns jetzt. Und ich muss sagen, nein, das ist verkehrt. Auch im alten Bund hat Gott sein Volk geliebt. Jemand anders würde sagen, so, ja, jetzt vergibt uns Gott. Das stimmt auch nicht ganz. Auch im alten Bund hat Gott seinem Volk vergeben. Immer und immer wieder. So könnten wir verschiedene Dinge haben. Verschiedene Antworten. Und die einer genauen Untersuchung des ersten Bundes nicht standhalten. Aber der erste Bund hatte eine große Schwäche. Nämlich, dass das Volk nicht im Bund geblieben ist. Auf die Ursachen gehen wir später noch ein. Gott sagt, der alte Bund, ja, es heißt ja, er tadelt, indem er zu ihnen spricht. Ich will einen Bund mit euch schließen, nicht wie den Bund, den ich mit euren Vätern geschlossen habe, denn, der Mitte von Vers 9, denn sie sind nicht in meinem Bund geblieben und ich ließ sie gehen, spricht der Herr. Halleluja, Gott lässt uns immer gehen. Danke, Jesus. Passt auf Gemeinden, die euch nicht gehen lassen. Aber egal. Gott lässt uns gehen. Das Problem beim ersten, beim alten Bund war, dass er außerhalb des Menschen geschlossen wurde. Die Verheißungen Gottes wurden außerhalb des Menschen festgelegt, ausgesprochen. Die Gebote, die Verpflichtungen des Bundes wurden außerhalb der Menschen niedergeschrieben. Und deshalb war es ein leichtes für das Volk, zu sündigen, sich abzuwenden. Das gilt übrigens auch noch heute, sündigen ist ganz leicht, ja. Aber im Licht des neuen Bundes sagt die Bibel, nicht nur sündigen ist leicht, sondern seine Gebote sind nicht schwer, sagt der Apostel Johannes. Denn der neue Bund findet nicht außerhalb vom Leib statt, sondern innerhalb, in unserem Herzen. Und vor dem, was in deinem Herzen ist, abzuweichen, wegzugehen, ist schon schwieriger. Weil du trägst dich ja selbst immer mit rum, egal wo du hingehst. Lass uns das mal weiterlesen. Das wird noch klarer, wir werden da noch ganz viele Schriftstellen angucken. Vers 10. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde, nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben, in das Denken, und sie in ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinem Nächsten und keiner mehr seinem Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn es werden mich alle erkennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen. Denn ich werde gnädig sein gegen ihre Ungerechtigkeiten, und an ihre Sünde und an ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Indem er sagt, einen neuen, hat er den ersten Bund für veraltet erklärt. Was aber veraltet ist und sich selbst überlebt hat, das wird bald verschwinden. Er sagt in Jeremia, ich denke es ist Kapitel 31, Vers 31 bis 34, sagt Gott, ich will einen neuen Bund mit ihnen schließen, eine neue Verpflichtung. Das bedeutet, der alte reicht nicht aus. Wir brauchen etwas Neues. etwas, was bessere Verheißungen hat. Gott schreibt sein Gebot, sein Gesetz nicht mehr auf Tafeln nach draußen oder in ein Gesetzbuch oder in irgendeine Form, wo wir dann hinkommen und sagen, ja, ich verpflichte mich aufgrund dieser Verheißungen, aufgrund dieser Gebote, mich in den Bund mit Gott zu stellen. Nein, Gott schreibt seine Gebote in unser Herz hinein, auf unseren unsichtbaren Menschen. Das ist enorm kolossal. Auch wenn ihr jetzt gerade nicht so guckt. Halleluja. Denn was bedeutet das? Die Gebote Gottes, wenn sie auf mein Herz, in mein Denken, auf meinen Sinn geschrieben sind, die trage ich immer mit mir rum. Ich habe sie alle Zeit in meinem Denken, alle Zeit auf meinem Herzen. Mein unsichtbarer Mensch ist mit ihnen gebrandmarkt worden. Lass uns mal Hesekiel Kapitel 36 aufschlagen. Vers 24. Denn ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all eurer Unreinheit und von all euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Und ihr sollt in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe, und ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Als ich das erste Mal gelesen habe und der Heilige Geist mir das mit seinem Markierstift markiert hat, war ich so geflasht. Gott sagt in Elberfelder, ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen und meinen Satzungen lebt. Gott sagt, ich mache das, dass ihr in meinen Ordnungen lebt, in meinen Satzungen lebt, dass ihr meine Gesetze befolgt. Ihr müsst euch vorstellen, ich war in diesem Kreislauf und auf einmal wurde dieser Kreislauf zerbrochen und auf einmal habe ich gesehen, Gott will machen, dass ich in seinen Ordnungen lebe. Gott will das bewirken in mir drin, dass ich ihm gehorsam bin. Gott möchte das bewirken, dass ich ihn verherrliche. Er macht es in mir. Denn das Problem kommt nicht von außen. Das Problem sind nicht deine ungläubigen Arbeitskollegen. Das Problem ist auch nicht irgendwelche Pornoseiten oder YouTube oder wie schlimm die Gesellschaft ist oder was weiß ich. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist in dir drin. In dir drin. Trügerisch ist das Herz, mehr als alles. Bösartig. Finsternis ist in uns drin. Das Problem ist in unserem Herzen. Das Problem der Israeliten war in ihrem Herzen. Und deshalb war der erste Bund nicht ausreichend. Nicht ausreichend. Mit all seinen tollen Verheißungen hat er doch nicht mit der boshaften menschlichen Natur aufgeräumt. Es gibt auch im alten Bund selbstverständlich Vorboten und so. Wie sagt man, so Lichtblitze, wo wir auf einmal, so, kennt ihr das, wenn der Raum dunkel ist und auf einmal kommen Blitze und wir haben alles gesehen und es wird wieder dunkel. David ist so ein Blitzlicht. Wir sehen kurz Christus, sein Kreuz, die Erlösung und es wird wieder dunkel. Moses ist so ein Blitzlicht. Verschiedene Männer und Frauen in der Heiligen Schrift sind dieses Blitzlicht, wo wir auf einmal sehen, Sündenvergebung durch Glauben, wo wir auf einmal sehen, Gott, bewirke in mir ein reines Herz. Reinige mich mit Ysop. Bewirke in mir, dass ich dich verherrliche. Das sind so Blitzlichter im alten Bund. Aber jetzt in Christus sehen wir alles aufgedeckt. Die Engel begehren, hineinzuschauen in das, was wir erfahren. Petrus sagt, Könige und Propheten haben geforscht, ja, die waren eifrig hier am Buch und haben hier rauchende Köpfe und Stirnfalten ganz tiefe und sagen, auf was für eine Zeit wird das fallen? Wer wird in diese Erlösung, die haben die Blitzlichter gesehen, haben gesagt, wer wird diese Erlösung schmecken, kosten? Wer wird das erfahren, diese Erlösung? Wer wird diese Sündenvergebung, den Knecht Gottes sehen, wie er leidet für die Menschheit, um sie zu erlösen, nicht außen, sondern innen? Halleluja. Wir dürfen das erfahren, wir dürfen das leben, wir dürfen das sehen. Dass Gott nicht uns etwas von außen auf uns legt, was wir dann irgendwie tun, sondern dass Gott etwas in unser Herz hineinschreibt. Er bewirkt es in dir. Er bewirkt, dass du die Gebote Gottes halten willst. So, wenn du das Problem hast, ein Problem hast, die Gebote Gottes zu halten, die ja durchaus da sind, wenn du immer wieder hineinkommst in einen Strudel von Versuchung und du denkst, du bist verloren gegangen in ihm, dann richte nicht deine Augen auf dich selbst. Wo bin ich verkehrt? Wo habe ich was falsch gemacht? Wie kann ich das verbessern? Wie kann ich jeden Mechanismus irgendwie in meinem Leben einbauen, dass das nicht wieder passiert? Ja, kalt duschen oder sowas. Sondern schau zu ihm. Hebe deine Augen auf zu ihm und schau ihn an, wie Gott selbst in deinem Herzen ein herrliches Werk der Gnade bewirkt. Ist das gute Nachricht? Von mir fiel diese Riesenlast von Verdammnis ab und ich habe gewusst. Ich bin wie, also wenn man so schwere Sachen trägt und man wirft die ab, dann fühlt man sich so, als ob man schwebt. Und so ähnlich habe ich mich gefühlt. Diese ganze Last von ich muss das können, ich muss das schaffen, ich muss das bewirken, ich muss Gott verherrlichen. Ich habe wie einen Meter über dem Boden geschwebt. Ja, ich bin über den Boden geschwebt. Und meine ganze Sicht hat sich verändert. Gott nimmt das Problem, was du hast, nämlich dein Herz in seine Hand und er tauscht es aus. Dein steinernes, unempfindsames Herz tauscht er aus. Und gibt dir ein fleischernes, ein empfindsames, ein lebendiges, ein warmes Herz. Und auf dieses Herz, haben wir gerade in Hebräer 8 gelesen, wo Jeremia 31 zitiert wird, auf dieses fleischerne Herz schreibt er mit dem gleichen Finger Gottes, dem Heiligen Geist, seine Gebote. So, wenn du irgendwie ein Problem hast mit Sünde, egal was für eine Sünde das ist, es spielt überhaupt keine Rolle. Wir denken, oh, das ist schwere Sünde und das ist nur so eine kleine Sünde. Egal was für eine Sünde, da gibt es keine Kategorie, es gibt nur eine Antwort, die Gnade Gottes. Du wendest dich an Gott und sagst, Herr, ich kann es nicht. Ich gebe auf, ich kapituliere, ich hisse die weiße Fahne und sage, es reicht, ich kann nicht mehr. Bewirke du in mir, was dich verherrlicht. Es gab Gebetszeiten in meinem Glaubensleben, da wurde ich so kühn drin. Ich habe gesagt, Gott, du hast gesagt, dass du es machen wirst, dass ich in deinen Ordnungen lebe und deine Rechtsbestimmungen bewahre und tue. Wir hatten vor einer Woche gesagt, auf die Verheißungen Gottes können wir uns berufen. Wir können sagen, Gott, du hast es versprochen, tu es. Wir werden dann noch gleich anschauen, wie das mit unseren Entscheidungen und mit dem freien Willen und so weiter alles zusammenhängt. Aber die Grundlage ist, Gott bewirkt es in mir und er will es bewirken. Deswegen hat er ja den neuen Bund eingesetzt, sonst hätten wir ja auch in dem alten bleiben können. Er will es bewirken. Er will, dass du heilig lebst. Er will, dass du Abstand nimmst von Sünde. Er will, dass du Jesus verherrlichst durch dein Leben. Er will, dass du rauskommst aus diesem Kreislauf der Verdammnis und der immer wieder Fallen, immer wieder Sünde, immer wieder in dasselbe Loch. Er will, dass du da rauskommst. Und er hat dir alles zur Verfügung gestellt, um da rauszukommen. Halleluja. 2. Petrus Kapitel 1, ich glaube Vers 3 oder 4. Lass uns das mal lesen. Ach, hab schon ein Lesezeichen drin. Vers 3. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Und so weiter und so weiter. Seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt, was wir zum Leben in der Gottseligkeit brauchen. Gottseligkeit ist kein anderes Wort als, oder kann man am besten übersetzen, also Gottesfurcht ist eigentlich eine schlechte Übersetzung, weil das Verwirrung in das ganze Neue Testament bringt. Dieses Gottseligkeit, im Englischen Godliness, kann man am besten erklären mit Christusgleichheit. Das ist Gottseligkeit, Christusgleichheit. Er hat uns alles gegeben. 2. Petrus 1, Vers 3. Er hat uns alles gegeben, was wir brauchen zum Leben in der Christusgleichheit. Egal wie viel du fastest, egal wie viel du betest, du kannst nicht mehr bekommen als das, was du schon empfangen hast in Christus, in diesem Bund, in dem du stehst. Halleluja. Halleluja, danke Jesus. Er legt ein neues, er gibt einen neuen Geist in dein Inneres. Er legt ein neues Herz in dich hinein. Das Leben in Christus bedeutet nicht, dass unser Körper verändert wird. Und auch nicht, dass er immer gesund ist. Aber es bedeutet, dass unser geistlicher Mensch, unser Herzensmensch, der nicht an Zeit gebunden ist, sondern an die Ewigkeit, dass der rundum erneuert wird. Das ist die neue Schöpfung, von der Paulus spricht. Gott möbelt nicht das Alte so ein bisschen auf und gibt ein paar Krücken an die Hand, dass man noch irgendwie so hinterherkriechen kann mit Ach und Krach dem Lamme nach, sondern er sagt, das Alte weg, das Neue her, das steinerne Herz weg und das Neue, das Fleischerne, das Empfindsame, das Lebendige, das, was offen ist für den Heiligen Geist, was offen ist für die Gebote Gottes, wo Gott diesen Willen zur Heiligkeit in uns bewirken kann, das kommt rein. Das ist die neue Menschheit. Das ist die neue Menschheit. Halleluja. 2. Korinther 4, Vers 17 ist es, glaube ich. So ist jemand in Christus Jesus, so ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Siehe, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und das bezieht sich nicht auf irgendwelche äußerlichen Kraftwirkungen oder dieses ganze Zeug, was alles nur zweit- und drittrangig ist, sondern es bezieht sich auf das Herz. Gott packt die Wurzel des Problems und reißt sie aus und pflanzt etwas Neues hinein. Deshalb ist es für Gott ein Riesenproblem, wenn wir als Christen, als die Gottesfürchtigen, aus eigener Kraft und aus eigenem Antrieb heilig leben wollen. Das ist für ihn noch ein viel größeres Problem als viele andere Dinge. Es ist für ihn ein Riesenproblem, wenn wir auf uns selbst vertrauen und aus eigener Kraft heilig sein wollen, aus eigener Kraft liebevoll und ganz besonders aus eigener Kraft demütig. Ha, ha, ha. Kann ich dir schon von dem vornherein sagen, das funktioniert nicht. Vergiss es. Dein Herz ist stolz. Und das kriegst du nicht durch Demutsübungen raus, das kriegst du nicht durch irgendwelche frommen Anwandlungen heraus oder durch irgendwelche Gebete. Dein Herz ist und bleibt stolz. Deswegen muss der Herr dein Herz austauschen. Es ist nicht deine Demut, die Gott verherrlicht, sondern es ist die Demut Christi in dir. Weil am Ende der Stolz, egal wie demütig der, ich bin ja oft demütig, ja. Und glaubt mir, egal wie demütig dass man daherkommt, am Ende wird der Stolz sich selbst die Ehre geben dafür. Am Ende immer noch auf das eigene Konto. Deshalb hat Christus gesagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Einer seiner letzten Worte an seine Jünger, bevor er ins Kreuz geht, vergesst es nicht. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Unmöglich. Ihr könnt nichts tun, was Gott verherrlicht. Halleluja. Jeremia Kapitel 32. Ja, das, was wir gerade gelesen haben, kam aus Jeremia 31 und jetzt lesen wir Kapitel 32. Ab Vers 37. Übrigens, für die theologisch Interessierten unter uns und die Israel-Fans, die Heimführung Israels ist in den Propheten, also dieses, dass das Volk Israel zurück in das Land Israel kommt, ist in den Propheten immer geknüpft an den neuen Bund durch den Messias Jesus Christus. Nie daran, dass man einfach Israelit ist und denkt, jetzt will man mal einen eigenen Staat haben, das soll nie wieder passieren, was da am Holocaust passiert ist. Jetzt verteidigen wir uns selbst, weil wir Juden sind. Sowas kennt die Bibel nicht. Da sind wir wieder bei dem, ich mach das, never again. Was schon zum Vorhinein, zum Scheitern verurteilt ist. Die Rückführung nach Israel der Juden ist verbunden mit der Leiterschaft und mit der Hoffnung des Messias, mit dem neuen Bund selber. Hier haben wir wieder so eine Stelle. Könnt ihr mal studieren, wenn ihr die Propheten lest? Spannendes Studium. Jeremia 32, Vers 37, da haben wir es wieder. Siehe, ich will sie sammeln aus allen Ländern, wohin ich sie in meinem Zorn und Grimm und in meiner großen Entrüstung verstoßen habe. Und ich werde sie wieder an diesen Ort zurückführen und sie sicher wohnen lassen. Ja, wenn du die politische Situation kennst, weißt du, dass sicher wohnen anders aussieht. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und ich will ihnen ein Herz und einen Wandel geben, dass sie mich alle Zeit fürchten, ihnen selbst zum Besten und ihren Kindern nach ihnen. Und ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht von ihnen ablassen will, ihnen Wohl zu tun. Und ich werde die Furcht vor mir in ihr Herz geben, damit sie nicht mehr von mir abweichen. Halleluja, da kriege ich Gänsehaut. Ich kriege da Gänsehaut. Gott sagt, ich will die Furcht vor mir in ihre Herzen hineinlegen. Erinnert euch am Berg Sinai. Der Berg war in Flammen und in Wolken und Hörnerschall und Blitze und Donner und Gott kam herab. Und Mose sagt zum Volk, Gott hat das alles gemacht, damit ihr ihn fürchtet, damit ihr nicht von ihm abweicht. So, die Furcht des Herrn war ihnen vor Augen. Aber das war ja nicht immer so. Die waren ja nicht immer an diesem Berg, sondern als die Furcht des Herrn ihnen nicht mehr vor Augen war, fingen sie an zu sündigen. Das Problem ist auch hier, es ist mir zwar vor Augen, ich sehe es als Gebot, als Verheißung, aber es ist nicht in mir drin. Und hier sagt Gott selbst, ich will die Furcht vor mir in ihre Herzen hineinlegen. Das ist der neue, der ewige Bund, mit dem wir in Jesus stehen. Was ist die Furcht Gottes? Die meisten Christen haben ein falsches Verständnis von Furcht Gottes, weil sie das nicht zusammenkriegen mit ihrer Theologie und deshalb das Wort Gottes verbiegen müssen. Die meisten Christen würden sagen, ja, das ist keine Furcht. Das ist eher so eine Ehrfurcht irgendwie, wie ich die vor einem Präsidenten habe oder ja, so, das ist halt die Ehrfurcht wegen der Majestät Gottes. Das ist nicht, was die Schrift sagt. Die Furcht Gottes ist eine tatsächliche Furcht. Im Griechischen steht das Wort Phobie. Eine Phobie. Eine Angst. Moment mal. Ich würde das Wort gern für euch, nee, ich würde das nicht gern verändern, aber ich will es nicht verändern. Es ist so. Und glaubt mir, die hatten nicht, als der Blitz und Donner und diese riesige Offenbarung kam von Gott und dann das Wort Gottes ausging, niemand darf den Berg berühren. Zieht eine Linie um den Berg. Wer über diese Linie geht, muss sofort sterben. Und wenn ein Tier da drüber läuft, muss es gesteinigt werden. und sie fürchteten sich. Das war keine, oh ja, eine tiefe Ehrfurcht. Das war eine reale Furcht. Ich vergehe. Und durch die ganze Bibel hinweg, auch im Neuen Testament, ist die Furcht Gottes eine reale Furcht vor dem allmächtigen Gott, der heilig ist und der alle Berechtigung hat, mich in die Hölle zu werfen. Was sagt Jesus? Ich ging gleich an den Aposteln vorbei, direkt zu Jesus. Was sagt er? Wenn deine Sünde, wenn deine Hand dich zur Sünde verführt, hau sie ab. Wenn dein Auge dich zur Sünde verführt, steche es aus. Fürchtet nicht den, der den Leib töten kann, sondern fürchtet den, der nach dem Tod in die ewige Verdammnis werfen kann, in die Hölle, in das Feuer der Hölle werfen kann. Jesus selber hat es gesagt. Jesus selber hat es gesagt. Die Furcht Gottes ist eine reale Furcht vor dem Gott, der nicht zögert, Sünde zu bestrafen. Das ist Furcht Gottes. Und die ist enorm wichtig. Sprüche Kapitel 9 heißt es, glaube ich, ich weiß nicht genau, ob es 9 ist. Durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Dieses Bewusstsein, Gott schaut zu, Gott sieht das und er wird nicht zögern, mich gemäß meiner Handlungen zu bestrafen. Das nennt man Furcht Gottes. Und weil ich das weiß, Gott schaut zu, dann mache ich lieber einen großen Bogen um das Böse. Dann treffe ich lieber weise Entscheidungen. Dann denke ich nicht, ja, hier sieht mich ja keiner, meine Frau, meine Kinder sind nicht da, der Pastor sieht mich nicht, mein Hauskreisleiter sieht mich nicht, da kann ich ja jetzt endlich mal. Du kannst deinen Hauskreisleiter, deinen Ehepartner, du kannst deinen Pastor oder Gemeindeleiter oder was auch immer, du kannst alle Menschen trügen, aber es gibt einen, den du nicht betrügen kannst und das ist Gott. Du kannst ihn nicht betrügen. Er sieht jeden kleinsten Gedanken in deinem Herzen. Und wenn wir nur darüber nachdenken, dann kommt ein kleines Krümchen von Furcht Gottes in unser Herz. Und Gott sagt hier, ich will meine Furcht nicht nur ihnen vor Augen stellen, ich möchte sie in sie hineinlegen. Das, wo Gott gesagt hat, dass man dadurch vom Bösen automatisch weicht, dass man dann Sünde automatisch lässt, dieses Gegenmittel für Sünde legt er in dein Herz hinein. Halleluja. Du kannst zu ihm kommen und kannst sagen, Herr, leg die Furcht vor dir in mein Herz hinein. Ich will dich fürchten. Denn das Problem, was wir haben, ist, dass Gott unsichtbar ist. Falls du es noch nicht gemerkt hast, Gott ist unsichtbar. Und wir sehen ihn nicht alle Zeit. Aber dafür hat Gott ein Gegenmittel. Er möchte in diese Realität Gottes, die ja so viel realer ist als das, was wir mit unseren 5 Sinnen wahrnehmen, er möchte diese Realität Gottes, dass Gott zuschaut, in dein Herz hineinlegen, in dir drin, das zu einer Realität werden lassen. Dann passiert das, was dir mit David passiert ist im Psalm 16. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Die Furcht des Herrn ist so zentral in der ganzen Schrift, dass ich sehr darüber traurig bin, wie das im Leib Christi unterbetont und falsch ausgelegt wird. Der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Leiden und Sterben. Nein, der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Das, was uns die meisten Segen beschert, das lehnen wir ab und das wollen wir nicht. Weil wir das sehr unangenehm fühlen, weil wir geprägt wurden jahrelang von einem charismatisch-frömmischen Gottesbild, was nicht aus diesem Buch kommt, sondern aus unserer Wunschvorstellung. Ein Papa, der mich immer streichelt und mich immer lieb hat. Ich war im Gottesdienst und da kam ein sogenanntes prophetisches Wort und er hatte gesehen, wie wir als Kinder Gottes durch das Heiligtum rennen und alles umschmeißen und da in dem vorderen Zelt und in das Heiligtum, ins Allerheiligste hineingehen und bei unserem Papa auf den Schoß krabbeln. Ich muss aufpassen, dass ich da nicht in die Seele gehe und mich aufrege, weil das ist eine Gottesoffenbarung, wie sie die Schrift nicht kennt. Ein Gott, den ich nicht fürchte, ist kein Gott. Und Und das Gottesbild der damaligen Zeit und auch noch in unserem Land vor 50 Jahren, das Vaterbild der damaligen Zeit und auch selbst in unserem Land das Vaterbild vor 50, 60 Jahren war ein völlig anderes als das, wie wir das heute haben. Unser Vaterbild ist entstellt von unserer Gesellschaft. Wir denken, das muss so ein Knuddelpapa sein und der hat mich immer lieb und der muss sich ganz viel Zeit nehmen und züchtigen. Nein. Ermahnung, nein. Das geht ja gar nicht. Wenn ich meine Kinder liebe, dann muss ich ja, dann. Das Gegenteil ist der Fall. Ein guter Vater züchtigt seine Kinder. Ein guter Vater weist seine Kinder zurecht. Ein guter Vater setzt Grenzen. Ein guter Vater weiß, dass wenn ich keine Grenzen setze, nicht züchtige, nicht ermahne, dann wird das Kind zu einem kleinen Monster. Natürlich negiert das in keinem Fall, ich betone das jetzt so stark, man könnte den Eindruck gewinnen, dass die Annahme, die Liebe, die Freundlichkeit des Vaters, dass das nicht, das ist, will ich überhaupt nicht sagen, dass das nicht korrekt ist, aber wir müssen das im Kontext der Heiligen Schrift richtig begreifen, den Vater als Gesamtbild. Wer seinen Sohn liebt, der züchtigt ihn. Und der Schreiber vom Hebräerbrief ermuntert, ja, er ermutigt ja so die Leser des Hebräerbriefs. Er ermutigt uns und sagt, werde nicht mutlos, wenn du vom Herrn gezüchtigt wirst. Werde nicht mutlos. Denn diese Züchtigung bewirkt in uns Gottesfurcht. Und wir werden der Heiligkeit teilhaftig durch diese Züchtigung. Nicht einfach so, durch die Züchtigung. Halleluja. Danke, Jesus. Wie spät haben wir es denn? Super. Bin stolz auf mich. Lass uns mal nochmal den Hebräerbrief aufschlagen und zu Kapitel 13 gehen. Die Apostel haben ganz eindeutig, das werden wir gleich an verschiedenen Stellen sehen, die Erfüllung dieser Verheißungen in dem Bund mit Jesus Christus gesehen. Eine dieser Stellen finden wir hier in Hebräer Kapitel 13, Vers 20. Der Gott des Friedens aber, jetzt kommt so ein Zwischensatz, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes. Also er sagt, der Gott des Friedens, und dann nimmt er Bezug auf den Bund. Er sagt, Jesus Christus hat uns in einen neuen Bund gebracht. Sein Blut ist das Blut des Bundes. Durch seine Auferstehung können wir jetzt in diesem Bund leben. Er ist der Mittler eines neuen Bundes. Er, dieser Gott des Friedens, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut. In dem. Ich liebe das in der deutschen Sprache, ein in dem. In dem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist. Durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gott will uns zurüsten, dass wir zu jedem guten Werk fähig sind. Sagt Paulus auch ganz oft. Eine der Stellen, die als Argument dafür gelten, dass der Hebräerbrief von Paulus ist. Gott will uns zurüsten, dass wir fähig sind zu jedem guten Werk. Aber wie macht er das? Indem er in uns, in unserem Herzen, das bewirkt, was vor ihm wohlgefällig ist. Du musst nicht in dir das bewirken, was vor ihm wohlgefällig ist. Das übernimmt Gott. Er operiert an deinem geistlichen Menschen herum und legt da das hinein, was ihm gefällt. Du musst nicht bewirken, dass du Gott gefällst. Es gibt nur einen Menschen, der jemals das Gefallen Gottes erlangt hat. In diesem völligen Sinn, ohne Makel. Und das ist Jesus Christus selber. Dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Wohlgefallen. Hat er an dir Wohlgefallen? Ich glaube nicht. Hat er an mir völliges Wohlgefallen? Ich glaube nicht. Aber wenn ich in Jesus bin, wenn ich in Jesus gefunden bin, wenn ich in diesem neuen Bund stehe, dann ist das, was Jesus gehört, mir. Und so kann ich in seinem Wohlgefallen leben. Epheser 1, ich glaube, es ist Vers 7, ihr seid angenehm gemacht durch den Geliebten. Er hat euch angenehm gemacht. Ich glaube, Elberfelder übersetzt da auch verkehrt, ihr seid nahegebracht, ihr seid angenehm gemacht in dem Geliebten. Glaub mir, in dir ist nichts Angenehmes aus den Augen Gottes gesehen. Aber er hat dich angenehm gemacht. Du kannst dich rühmen in Jesus Christus. Diese Befreiung durch ihn, dieser Bund, in dem du mit ihm stehst. Und er bewirkt durch Jesus Christus in dir drin, was ihm gefällt. Du kannst mal durchgehen. Du kannst mal eine Auflistung machen, mal ein Brainstorming. Was Gott alles gefällt. Da hat man eine ziemlich lange Liste. Demut, Liebe, Sanftmut, Geduld, Freude, Ausharren, alle möglichen Dinge, die Gott gefallen. Und dann kannst du sagen, danke Gott, du bewirkst all diese Dinge in mir drin durch Jesus Christus. Ich muss das nicht in mich reinboxen. Ich muss mich nicht zwingen auf Krampf, mich da irgendwie alle Kraft zusammenzunehmen und dann doch zu fallen. Du legst es in mich hinein. Ich lege mein Vertrauen auf dich, dass du das bewirkst. Philipperbrief. Oder erstmal 1. Thessalonicher. Philipper ist dann die Krönung des Ganzen. 1. Thessalonicher, Kapitel 5. Vers 23 und 24. Er selbst aber, der Gott des Friedens, da ist er wieder. Im neuen Bund wird uns ein Frieden zuteil, den wir nirgendwo anders kriegen. Der Gott des Friedens aber heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Die Heiligung, die wir im Neuen Testament sehen, das, was die Schrift Heiligung nennt, ist nicht ein Prozess, der allein von uns ausgeht, aus unserer Kraft, aus unserer Fähigkeit, sondern ist etwas, was ist eine Fähigkeit, die von Gott ausgeht. Ich werde da gleich näher drauf eingehen, nicht in einem Automatismus, dass das sowieso passiert, egal was ich mache, ich kann mich zurücklehnen und es wird schon von alleine passieren, dass ich heiliger werde und dass ich nicht mehr sündigen will. Nicht so, werde ich gleich noch näher erklären, sondern Gott stellt uns seine Ressourcen zur Verfügung. Er heiligt uns durch und durch. Ich liebe dieses durch und durch, weil wenn du ein paar Jahre mit Jesus unterwegs bist, du weißt, da ist ein durch und durch in dir drin. Wenn du denkst, ja, jetzt bin ich eigentlich schon ziemlich geheiligt und ziemlich fromm, auf einmal zeigt dir der Herr ein neues Level, eine neue Kelleretage, ja, die geht grenzenlos nach unten, hat man manchmal das Gefühl, die ganzen Spinnen, die Ratten, dieser ganze Unrat, alles in mir drin. Und deshalb heiligt der Herr uns durch und durch. Eins nach dem anderen, wie Hartwig immer so schön gesagt hat, in der Fleischertaktik, ja, Scheibchen für Scheibchen, Salamitaktik, wird das Fleisch abgeschnitten und eins nach dem anderen wird aufgedeckt. Wenn wir alles, unsere komplette Bosheit sehen würden, wir würden ohne Mist, ich kann das euch auch schriftlich belegen, wir würden vergehen und sterben. Hiob hatte so eine Erfahrung. Er hatte die ultimative Offenbarung von Gott und deshalb auch ultimative Offenbarung von sich selbst. Daniel hatte diese Erfahrung. Jesaja Kapitel 6 hatte diese Erfahrung. Eine ultimative Offenbarung Gottes schließt immer eine ultimative Offenbarung des eigenen Selbst an. Und da ist Hiob und Daniel und Jesaja haben einen Satz gemeinsam: Ich vergehe. Ich höre auf zu existieren. Ich schmelze dahin. Nicht, weil es so schön ist, so schmalzi-beizi, sondern es ist so schrecklich. Ich kann es nicht aushalten. So, er heiligt uns durch und durch und durch. Halleluja. Du kannst dich ihm anvertrauen in deiner Heiligung. Du kannst ihm sagen, Herr, du hast es verheißen. Und dann in Vers 24, Paulus will, dass wir uns ganz sicher sind. Treu ist der, der euch beruft. Er wird es auch tun. Er ist treu. Er hat es versprochen. Er wird seinen Bund halten. Er bewirkt in dir, was für ihn wohlgefällig ist. Geist, Seele, Körper wird geheiligt von ihm. Philipper Kapitel 1. Wir wollen dann noch beten, deswegen nehme ich jetzt die Beine in die Hand. Vers 6. Weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Paulus ist überzeugt. Wenn Gott ein Werk nicht an dir, nicht durch dich, sondern in dir. Das ist das Zentrum des Evangeliums. Gott, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, der wird es vollenden. Halleluja. Da gibt es ein Licht am Ende des Tunnels. Bei der Wiederkunft Jesu Christi werden wir verwandelt. Er macht es fortwährend und eines Tages, wenn uns die Puste ausgeht, die Pumpe aufhört zu schlagen und wir in der Kiste landen, werden wir verwandelt. Wir sind bei ihm. Und all diese Dinge, dieses alte Fleisch, dieses verfluchte Ding, was in uns drinsteckt, dieses sündige, stolze Herz, hat für immer seine Kraft verloren. Aber er tut es fortwährend. Wir können nicht meinen, ja, eines Tages macht er das ja schon. Das heißt, ich kann mich jetzt eigentlich hier hinlegen und in Urlaub fahren und ab und zu sündige ich halt, ist ja nicht so schlimm. Luther hat ja auch gesagt, sündige tapfer. Das ist überhaupt nicht das, was damit gemeint ist. Was Johannes oder Petrus, bin mir nicht ganz sicher, hat gesagt, wenn wir diese Hoffnung auf ihn haben, dass wir eines Tages verwandelt werden, jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich selbst. Weil wenn wir uns aus dieser Reinigung rausnehmen, aus diesem Heiligungsprozess rausnehmen, werden wir auch nicht teilhaftig werden an dem, was da am Ende kommt. So, und er sagt, ich habe ein gutes Werk angefangen und ich werde es vollenden. Gott wird es vollenden. Vertrau ihm doch. Du kennst dich vielleicht noch ein bisschen besser, als irgendjemand anders dich kennt, aber Jesus kennt dich noch viel besser. Er weiß, dass du viel schlimmer bist, als du selbst von dir denkst. Du bist noch viel schlimmer. Aber Gott hat in seine Fähigkeit, in seine Verheißung, in seinen Versprechen festgesetzt, ich werde das Werk vollenden, ich werde es weitermachen. Und jetzt kommen wir zur allerletzten Schriftstelle. Unsere letzte Schriftstelle wird, bevor wir dann noch zusammen beten, Philipper Kapitel 2. Vers 12 und 13. Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung, Elberfelder sagt, bewirkt eure Rettung mit Furcht und Zittern. Mal auch auf einmal wieder hier bei der Furcht. Vers 13. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Bewirkt euer Heil. Lebt eure Rettung aus. Seid gehorsam. Kann man nicht trennen. Ja, wir würden uns mit Vers 13 begnügen, aber Vers 12 kommt davor. Dass Gott etwas in uns tut, heißt nicht, dass wir nicht gehorsam sind. Dass Gott etwas in uns tut, heißt nicht, dass wir nicht Buße tun, wenn wir gefallen sind. Dass Gott dieses Heiligungswerk in uns vollbringt, heißt nicht, dass wir selbst nicht mehr aktiv sind. Das ist die falsche Gnade, auch sehr populär. Gestern war viel Werbung bei mir im Briefkasten. Christlicher Buchhandelwerbung. Und da kriegt eine halbe Seite ein Irrlehrer über die falsche Gnade. Ich dachte mir, what? Wir haben auch am Mittwoch drüber gesprochen, wo Gnade quasi alles abdeckt und es wird alles gut und Gott überführt dich nicht mehr, Gott ist nie mehr irgendwie sauer mit dir, du musst auch nicht mehr Buße tun und der Heilige Geist kommt nicht, um deine Fehler aufzudecken, er kommt nicht, um dich zu überführen von deiner Sünde, sondern er kommt, um dich von deiner Heiligung und von deiner Gerechtigkeit zu überführen. Und da wird eins mit dem anderen vermischt und man, das ungeübte Auge kann kaum mehr unterscheiden, kann kaum mehr die Trennlinie ziehen. Aber Gehorsam ist ein so wichtiger Teil für diesen Wandel in Heiligkeit und in Heiligung. Was bedeutet es, dass Gott in uns das Wollen vollbringt? Das bedeutet nicht, dass wir in einer passiven Art und Weise nicht mehr wollen, nicht mehr unseren Willen anwenden, sondern das bedeutet, dass Gott uns hilft, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen können, dass wir wollen können. Wenn du in der Situation bist, wo du vor einer Versuchung stehst und du sagst, und du entscheidest dich gegen etwas, gegen eine Sünde und für etwas Gutes, das ist ja immer beides, dann ist das kein Gefühl von, oh danke Herr, du hast jetzt das Wollen bewirkt. Es ist immer noch dein eigener Wille. Aber er hat ihn bewirkt. Das ist ein Riesenunterschied, ob ich sage, ich brauche meinen Willen nicht mehr, Gott wirkt das Wollen in mir und wenn ich mich danach fühle, dann mache ich es und wenn nicht, dann mache ich es nicht. Das ist ein Riesenunterschied. Gott bewirkt dein eigenes Wollen in deinem Herzen. Er hat ja seine Gebote auf dein Herz geschrieben. Er hat ja seine Furcht in dein Herz hineingelegt. Nicht, dass du als Marionette und Roboter jetzt immer automatisch machst, was Gott will, sondern er stärkt deinen Willen. Gott schwächt niemals den eigenen Willen. Niemals. Alarm, Alarm, falsches Evangelium. Ja, so eine rote Alarmleuchte leuchtet da auf. Gott schwächt nie deinen eigenen Willen. Er stärkt ihn. Die Frucht des Geistes ist Selbstbeherrschung. So, es fühlt sich an wie unser eigener Wille, der aber von ihm gestärkt ist. Das christliche Leben, das ist jetzt der letzte Merksatz für alle, das christliche Leben ist, ich treffe eine Entscheidung und vertraue dann auf Jesus. Denn er wirkt das Vollbringen. Du vollbringst es durch ihn. Jesus, ich bitte dich, dass du... Anna, Jonathan, könnt ihr davon kommen? Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt dieses, was sich vielleicht anfühlt wie ein Gewirr, dass du das entwirrst, dass du Klarheit da hineinbringst, Ordnung hineinbringst. Wir danken dir für den neuen Bund, in dem wir stehen, der aufgrund besserer Verheißungen gestiftet worden ist. Wir danken dir für diese Verheißungen, dass du unser steinernes Herz hinausnimmst und uns ein fleischernes Herz gibst. Wir danken dir, dass du deine Furcht in unsere Herzen hineinlegst. Wir danken dir, Herr, dass du deine Gebote auf unser Herz schreibst, wie das Paulus sagt in 2. Korinther. Wir sind lebendige Briefe, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Heiligen Geist, nicht auf Tafeln, sondern auf fleischerne Herzen. So, dass wir dich verherrlichen, Jesus. Dass wir zur Ehre deines Namens leben. Herr, wir danken dir, dass da keine Verdammnis ist für die, die auf diese Weise in Christus sind. Die nicht gemäß dem Fleisch, sondern gemäß dem Geist leben. Herr, wir bitten dich, dass du Klarheit schenkst über die Lügen und die Reden des Feindes. Wir bitten dich, Herr, dass du ein Spotlight anleuchtest, da wo wir Gedanken angenommen haben vom Feind, wo wir die Lügen des Feindes geglaubt haben. Die gesagt haben, du kannst das schaffen. Oder die gesagt haben, jetzt ist es vorbei. Gott hat dich verworfen, Gott hat kein Interesse mehr. Gott ist so entmutigt, so oft bist du gefallen und jetzt wirst du es wieder machen. Jetzt wirst du wieder sagen, ach Herr, vergib mir. Das ist die Stimme des Teufels. Das ist die Stimme des Teufels. Herr, du freust dich, wenn wir zu dir kommen. Du freust dich, wenn wir zu dir fliehen. Der Name des Herrn ist ein starker Turm. Der Gerechte flieht zu ihm und ist sicher. Wir fliehen heute zu dir, wunderbarer Jesus. Wir danken dir, dass du in uns das bewirkst, was vor dir wohlgefällig ist. Wir danken dir, dass du das Wollen und das Vollbringen bewirkst.